Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein schöner Montagnachmittag soll ich gewünscht, liebe Anpfiff 15:30 Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit der heutigen 151. Folge läuten wir den Saisonendspurt ein. Und nach diesem Wochenende, wo auch wieder viel passiert ist, würde ich sagen, lasst uns nicht groß Zeit verlieren, lasst uns schnell Sören und Fabi mit reinholen und dann direkt durchstarten. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen, schön dabei zu sein.
Ja, auch von meiner Seite aus, wunderschönen guten Nachmittag, freue mich auf die Folge. Let's go.
Let's go. Ja, die heiße Phase beginnt. Fabi, kribbelt es schon so langsam, sind noch 7 Spieltage. Was machen die Nerven?
Ja, also wie gesagt, eigentlich ja, freut man sich auf die ganze Zeit, aber mir als Bayern-Fan wurde natürlich ein Stück weit die Euphorie durch Verletzungen genommen. Und es fühlt sich einfach komisch an, weil ich glaube, es kann keiner was dafür, aber es tut verdammt weh, auch im Hinblick vor allem auf die Ziele, die man vor allem in der Champions League hat.
Ja, du blickst da schon ein bisschen voraus. Und bei dir, Sören, ich denke, Anspannung ist angesagt bei dir.
Ja, die braucht es, glaube ich, auch im Kampf und im Ligaverbleib. Es geht eng zur Sache. Ich denke mal, die nächsten Wochen, da wird es häufiger nochmal darauf hinauslaufen, dass die Positionen ein bisschen vertauscht werden. Aber ich glaube, die heiße Phase beginnt und jeder Fußballfan ist, glaube ich, jetzt auch heiß drauf, dass es um was geht. Ja.
Genau, ähnlich wie in den DEL-Playoffs, die dann morgen starten, die Halbfinals. Ja, Sören, ich würde sagen, das haben wir ganz selten, aber wir beginnen mit dem Freitagabend Topspiel. Bayer Leverkusen hat den VfL Bochum zu Gast und somit ist dir der rote Teppich ausgerollt. Du darfst beginnen, die heutige Folge.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Ehre. Also der VfL am Freitagabend und ich glaube schon, dass die Bezeichnung Topspiel vielleicht von der Tabellenkonstellation nicht gepasst hat, aber vom Spielerischen, das, was man gesehen hat, glaube ich schon. Also gerade aus Sicht vom VfL Bochum oder als VfL-Fan hat man richtig starken Auftritt gegen den noch amtierenden deutschen Meister gesehen. Man war phasenweise wirklich auch auf Augenhöhe, ist gut ins Spiel gekommen. Was man dann aber, glaube ich, unterm Strich sagen kann, ist die 3-1-Niederlage ja verdient, weil in den entscheidenden Situationen, glaube ich, Leverkusen einfach dann auch die Qualität ausgespielt hat. Was auch dazu gehört, und das muss man leider, glaube ich, auch ansprechen, ist, dass der VfL gerade in den strittigen Situationen, in den 50-50-Duellen, wo der Schiedsrichter ja oft zugunsten Leverkusens entschieden hat, ja, dann auch benachteiligt wurde. Ich glaube, gerade die Aktion beim Stand von 0-0, wo Felix Passlack im Strafraum berührt wird oder umgeräumt wird, sage ich mal, da hätte man durchaus auch keinen Muss-Elfmeter, aber man hätte auf Elfmeter entscheiden können. Und dann die Situation beim 2-1, wo ja Philipp Hofmann von Jonathan Tah ja weggeblockt wurde. Da hätte man sicherlich auch eingreifen können und dann vor dem 3-1, vor dem entscheidenden Treffer ja dann auch das Foul an Matos Spero, das hätte man durchaus auch abpfeifen können. Also es gibt einige Situationen, die nicht so gut gelaufen sind für den VfL. Spielerisch oder ja, was die Leistung betrifft, glaube ich, war das absolut in Ordnung. Macht Mut für die wichtigen Duelle jetzt zu Hause gegen Stuttgart und Augsburg. Der Heim-Doppelpack mit der Leistung, ja, geht man, glaube ich, recht optimistisch in die beiden Wochen rein.
Mhm. Fabi, ich hatte so meinen DAZN-Zugang freundlicherweise übertragen, in der Zeit dann Eishockey geschaut. Ich habe mir das dann im Nachgang auch nochmal angeguckt. Sören hat jetzt den Vergleich schon gesagt bezüglich der strittigen Szenen. Ich habe es mittlerweile echt satt, vor allem, weil es sich am Samstag ja auch weiter fortgesetzt hat mit solchen Szenen. Beim Eishockey, da sind ein paar Tore gefallen, die waren strittig, da wird sofort rausgefahren, da wird dann halt auch mal 5 Minuten sofort über die Kamera, über den TV drüber geschaut, ob man das Tor geben kann oder nicht. Wo ist das Problem, gerade jetzt in der heißen Phase, es geht um wichtige Punkte, einfach sich die Zeit zu nehmen, ob es jetzt eine klare Entscheidung war oder eine 50-50-Situation, geh raus, guck es dir in Ruhe an, alle sind zufrieden, oder?
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich allerdings noch schlimmer finde eigentlich, jetzt hat Sören gerade ein paar Situationen aus dem Spiel am Freitagabend angesprochen. Ich glaube, am härtesten hat es wahrscheinlich mit auch Augsburg getroffen am Wochenende. Ja. Und ich finde einfach, bei den kleinen Mannschaften wird es eigentlich ziemlich schnell immer unter den Teppich gekehrt. Es interessiert keinen. lass es mal ja bei den Bayern oder Leverkusenern oder Dortmundern letztendlich mal so eine Entscheidung und dann wird daraus wirklich immer ein riesen Heckmeck gemacht. Und in dem Fall, ja, nach dem Schlusspfiff ist es damit eigentlich auch erledigt. Und ich gebe dir recht, ja. Viel konsequenter und auch klarer, glaube ich, könnte man viele, viele Entscheidungen treffen, weil jedes Wochenende eigentlich das Gleiche. Du kannst verschiedene Leute, 10 Leute nach einer Meinung fragen. Du wirst immer verschiedene Antworten bekommen. Und das macht es eigentlich so komplex und schwierig. Und manchmal könnte es dann doch so einfach sein.
Ja, es könnte so einfach sein. Vielleicht muss man dann wirklich da noch hinkommen, wenn der DFB schon nicht jede Situation überprüfen will, dass man dann wirklich den Trainern oder dem jeweiligen Team, was betroffen ist, dann wirklich pro Halbzeit eine, zwei Coach-Challenges dann irgendwie an die Hand mitgibt, um dann solche Szenen dann vielleicht dann auch mal nochmal überprüfen zu lassen, ne? Also das wäre, glaube ich, im Sinne von allen dann. Ob auf die paar Minuten kommt es da nicht drauf an. Ich meine, die Spiele werden oft genug durch irgendwelche anderen Sachen unterbrochen. Da kann man sich dafür dann jetzt auch nur die Zeit nehmen, ne? Aber gut, sei es drum. Ja, Leverkusen hat dann am Freitag mit dem Sieg erstmal wieder den Abstand auf die Bayern verkürzt auf 3 Punkte. Und die Bayern hatten dann am Samstag den FC St. Pauli zu Gast, Fabi. Und wie in den letzten Wochen schon, haben sich die Bayern wieder ziemlich schwer getan gegen einen vermeintlich kleinen.
Ja, finde ich. Ich finde tatsächlich auch, ist ja kein Geheimnis, ich höre ja auch Doppelpass immer ganz gerne und Sky 90. Finde eigentlich bei den Bayern, sagt man jetzt immer schwer getan und ja, zähes Stück Arbeit. Im Grunde genommen war es eigentlich fast ein identisches Spiel wie Leverkusen gegen Bochum. Und die Bochumer stehen auch nicht weit in der Tabelle entfernt zu den St. Paulianern. Von daher glaube ich, ja, du führst 3-1. Das glaube ich auch in so einem Spiel, was natürlich nicht einfach ist, glaube ich schon auch dir viele Chancen erarbeitet. Ich glaube, das sagt auch der Expected Goals Wert von 3,57. 19 zu 10 Torschüsse. Also ich glaube schon, dass man relativ viel gemacht hat. Hat dann vermeintlich sicher das 3 zu 1 versucht, über die Zeit zu bringen. Sonntagsschuss, Wahnsinn, Solo à la Messi von Ritzka. Ich glaube, er war selber erschrocken. Im positiven Sinne, dass er auch noch zum Abschluss kam und der Ball dann auch noch im Tor gelandet ist. Und summa summarum, glaube ich, nach einer Länderspielpause ein Spiel dann in der Art und Weise über die Zeit zu bringen, kann man, glaube ich, den Bayern jetzt keinen großen Vorwurf machen. Wie gesagt, es ist halt im Moment schon auch ein bisschen schwerwiegend, was du jetzt verkraften musst, vor allem in der Abwehr. Wie ist meines Erachtens mit der größten Schwachstelle links hinten Guerrero als Linksverteidiger? Das kann und wird dir wahrscheinlich extrem wehtun, die nächsten Wochen, weil du hast auch keinen Ersatz. Und das ist für mich eigentlich so das, was am meisten hängen blieb in dem oder von dem Spiel am Samstagnachmittag.
Das Davis-Verletzung, Kreuzbandriss, Upamecano dann auch plötzlich noch mit einer Knie-OP, freie Gelenkkörperchen. Da habe ich mich gefragt, ich meine, ich und auch du, Fabi, sind ja auch schon viele Jahre Knie geplagt, ob man das nicht dann vielleicht hätte dann auch noch ein paar Wochen oder bis zum Saisonende hinausschieben können bei Upamecano. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber sei jetzt mal so in den Raum geworfen. Und ja, und dann kam bei dem Spiel natürlich noch die Verletzung von Ito mit hinzu, der sich den Mittelfuß, der ja schon einmal gebrochen war, erneut gebrochen hat. Ganz bittere Nachricht für die Bayern. Und somit, man liest es und hört es bei dem einen oder anderen Expertensören, sind die Bayern jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt Favorit gegen Inter Mailand jetzt, wenn es in 2 Wochen gegen Inter geht.
Ja, also klar, das sind brutale Ausfälle. Ich meine, da bist du dann natürlich mehr im Thema drin, was das betrifft. Aber ich glaube, von außen betrachtet, ich finde es nicht so dramatisch. Ich finde nach wie vor Kim einen der besten Innenverteidiger, den du haben kannst in deiner Mannschaft. Mit Dyer zusammen, der auch sehr solide spielt. Das muss man wirklich sagen. Klar, das einzige Manko sind vielleicht die Außenverteidigerpositionen. Aber auch da, Stanisic kannst du vertrauen. Ich glaube auch, dass ein Boué auch in Duo-Dai-Spielen abliefern kann. Und von daher sehe ich das nicht so dramatisch. Was ich finde, dass Joao Palhinha nach seiner Einwechslung gegen St. Pauli auch sehr wichtig war, glaube ich, was die defensive Stabilität betraf. Und er kann sicherlich auch, ich glaube, das hat er in Fulham auch schon gespielt, so eine Art Libero, also übertrieben ausgedrückt, kann er auch spielen. Also ich sehe es nicht so dramatisch.
Okay. Gut, das wäre bezüglich der Personalien bei Bayern dann erstmal das erste Thema. Und dann, Fabi, müssen wir, glaube ich, noch über ein Thema sprechen, was jetzt die letzten 2 Tage richtig an Dynamik gewonnen hat und ja jetzt sehr hochgekocht wird, finde ich aber auch zu Recht. Thomas Müller wird keinen neuen Vertrag bei den Bayern am Ende der Saison erhalten. Und jetzt möchte ich
Ja, ich finde
mal,
einfach,
ja.
die ganzen letzten Wochen, glaube ich, wird manchmal eben versucht, da unfassbar viel Unruhe einfach reinzubringen. Und ich frage mich, woher das kommt, ob das eher daran liegt, dass ganz Fußball Deutschland den großen Wunsch hat, dass der FC Bayern nicht Meister wird und am besten auch aus der Champions League fliegt. Weil kaum sind die Themen Vertragsverlängerung durch, wo jeder eine Meinung dazu hatte, wird das nächste Thema aufgemacht. Fakt ist, für mich Thomas Müller absolute Legende, allein aufgrund ja, der Vereinszugehörigkeit, das steht vollkommen außer Frage. Aber für mich stellt sich irgendwann mal ja schon auch die Frage des sportlichen Wertes, den er dir liefern kann. Und ich finde, wir Laien oder auch viele, viele Experten machen immer den Fehler und meinen immer, dass ein Thomas Müller dann auch umsonst nochmal ein Jahr spielen würde. Hier geht es irgendwo um 15 bis 20 Millionen im Jahr, wo man dann, glaube ich, schon auch den Preis, den man für den sportlichen Ertrag, wenn man den gegenüberstellt, schon auch fairerweise sagen muss, dass ein Thomas Müller mit seinen 35 gleich für die Kabine wichtig ist, aber die auf dem Spielfeld eben nicht mehr das gibt, was er dir vielleicht noch vor 2, 3, 4 Jahren gegeben hat. Was ich schade finde, ist ein bisschen, dass es auf die Art und Weise Blick wird. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, das wirklich selber in der Hand zu haben und zu sagen, wohin die Reise geht und dass sie vielleicht an der Säbener Straße erstmal vorbei ist. Aber die Entscheidung, Thomas Müller nicht nochmal ein Jahr auf die Bank zu setzen, ist jetzt für mich sportlich gar nicht mal so überraschend und auch nicht verkehrt, um ganz ehrlich zu sein.
Okay. Thomas Müller hatte ja schon mal zumindest gesagt, jetzt im Januar war es, glaube ich, dass er auf jeden Fall noch weiter Bock hat, Fußball zu spielen. Und Max Eberl klang ja in seinen Aussagen auch so weit, man setzt sich zusammen, trinkt einen Kaffee und eigentlich wäre der Vertrag, den man am schnellsten wieder zu den Akten legen könnte. Fabi hat die 17 bis 20 Millionen angesprochen. Also ich glaube schon, dass ein Thomas Müller dann auch gesagt hätte, ich mache es für. Lass es mal 8, 9 oder maximal, dann hätte man vielleicht noch ein paar Prämien gedreht oder wie auch immer, das auch noch gemacht hätte, oder?
Ich glaube, es hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Ich glaube, Max Eberl hat nämlich auch den Nebensatz getätigt, dass wir uns auch den Kader anschauen. Ich glaube, da ist vielleicht das Problem, die Bayern werden sich verstärken im Sturm. Sie werden einen richtigen Backup für Harry Kane verpflichten. Und dann wird die Spielzeit von Thomas Müller nochmal vielleicht deutlich sinken. Und willst du so eine Bayern-Legende ja, sein Karriereende von der Bank aus ansehen. Also ich halte es für schwierig, ihm jetzt noch einen Vertrag zu geben, wenn du eh weißt, okay, wir verstärken uns auf dieser Position. Vielleicht auch ein Spieler, der ja 6, 7, 8 Jahre jünger ist, wo du weißt, okay, an dem haben wir noch lange Spaß. Dann wird es schwierig. Und vielleicht ist es dann jetzt auch ein guter Zeitpunkt, klar zu sagen, okay, das wird jetzt nochmal der letzte Ritt für Thomas Müller, vielleicht dann auch mit dem Finale dahauen. Und dann ist es ein gutes Ende.
Clubwärme.
Ja, stimmt.
Da
Ja.
müsste der Vertrag ja, glaube ich, dann sogar nochmal, hatte ich heute gelesen, um 1, 2 Monate nochmal sogar verlängert werden. Ne? Fabi, ich habe in einem anderen Medium habe ich es gelesen. Kann es eventuell damit auch zusammenhängen, dass es für die Bayern auch einfache wirtschaftliche Zwänge sind, weil man schrieb, dass wenn man nicht an der Club-WM teilnehmen würde oder beziehungsweise dank der Club-WM, die ja zumindest erstmal 30 Millionen einspielt, dass man zumindest dann die Saison 24-25 nicht mit einem Minus in der Bilanz abschließt. Das klingt für mich jetzt schon ein bisschen nach Sparmaßnahmen, oder?
Nutzt du natürlich auch. Also ich glaube, es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern ein Verein ist, der mit die höchsten Gehälter in ganz Europa bezahlt. Du hast ziemlich kostspielige Vertragsverlängerungen gehabt. Hier kann man, glaube ich, ehrlicherweise auch den Bayern keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, dass du eben einen Spieler wie Jamal Musiala eben auch nur dann halten kannst, wenn du ihm die 20 bis 25 Millionen im Jahr bezahlst. Ansonsten ist er weg. Deswegen kann ich das immer schwer nachvollziehen, weil alle viele immer mit dem erhobenen Zeigefinger ja, Richtung Bayern zeigen und sagen, dass es absoluter Wahnsinn ist, was bezahlt wird an Gehälter. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es eben in der Bundesliga als FC Bayern die einzige Möglichkeit ist, solche Spieler zu halten. Und dann glaube ich schon, dass du so Präzedenzfälle hast, wie jetzt Thomas Müller mit 35, wo du halt einfach nicht mehr, so wie in den letzten 10 Jahren, sagen kannst, ach komm, die 15 Millionen oder 20 Millionen oder 10 sind dann auch schon egal. Wir machen es einfach. Und ich glaube schon, dass da im Sommer auch noch ein, zwei andere davon betroffen sein werden. Kingsley Coman, Serge Gnabry, so Klassiker, die immer wieder durch die Medien geistern. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, auch der FC Bayern muss sparen.
Gut, um das Thema Verträge und so abzuhaken, du hast jetzt zwei schon angesprochen mit Coman und Gnabry. Ich hau noch zwei weitere mit Goretzka und Sané raus. Wie viele bleiben am Ende des Sommers, Fabi Sören?
Boah, zwei.
Wer?
Sané und Goretzka.
Bleiben.
Ja.
Okay. Was denkst du, Fabi?
Ich glaube, Gnabry und Goretzka bleiben und Sané und Coman, werden gehen, auch wenn ich lieber Sané als Gnabry behalten würde.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Sané sich ja zumindest ein bisschen wieder ins Schaufenster gestellt mit den beiden Toren am Wochenende. Gut, dann lasst uns mal weitermachen. Ich würde sagen, Sören, wir bleiben im Tabellenkeller. Und das war ja eigentlich ein Spieltag ganz im Gegenteil für den VfL Bochum gelaufen. Der erste FC Heidenheim gewinnt überraschend, aber doch sehr verdient beim VfL Wolfsburg mit 1:0.
Ja, auf jeden Fall verdient. Eine Partie von ja, überschaubarem Niveau, würde ich sagen. In der ersten Halbzeit ja, war es im Prinzip dann der Elfmeter, der dazu geführt hat, dass Heidenheim die Punkte über die Zeit bringt oder das 1:0 über die Zeit bringt. Ich glaube, gerade beim VfL Wolfsburg muss man sagen, dass sie in dem Spiel spielerisch total hinter ihren Erwartungen geblieben sind. Haben sich selten Torchancen erspielt. Ich glaube, Heidenheim konnte das 1:0 dann auch relativ gut verteidigen. Und klar, also wenn du den Spieltag dann dir komplett anguckst, ist Heidenheim der große Gewinner. Ganz wichtiger Auswärtssieg. Wirken sehr stabil, glaube ich auch. Ist natürlich jetzt auch ein Vorteil, glaube ich, dass Frank Schmidt wirklich auch den kompletten Kader jetzt nutzen kann. Von daher ein verdienter Sieg, aber auch auf jeden Fall Gewinner des Spieltags, wenn man das schon mal vorwegnehmen kann.
Ja, sagt man nicht zum Geburtstag, aber ich meine zu seinem 700. Pflichtspiel als Trainer an der Seitenlinie in Heidenheim, das ja auch schon eine ganz schöne Hausnummer ist, ein schönes Geschenk von der Mannschaft auf jeden Fall bekommen. Und bei den Wolfsburgern, Fabi, können wir, glaube ich, festhalten, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal gedacht, es könnte eventuell auch ein bisschen mit Blick nach oben gehen, aber die Negativserie gerade gegen die kleinen Teams zu Hause setzt sich jetzt auch gegen Heidenheim weiter fort, ne? Gefangen im Mittelmaß, kann man, glaube ich, sagen.
Absolut. Ich glaube, du musst jetzt sogar eher aufpassen, dass es nicht noch wilder wird von den Ergebnissen und ja, es dann vor allem in den nächsten 2, 3 Wochen dann anschließend um gar nichts mehr geht. Wäre ein bisschen schade, weil ich glaube nach wie vor jetzt mit 38 Punkten, wer weiß, wofür der 7. Platz gut sein kann. Sollte jetzt nichts Außergewöhnliches im DFB-Pokal passieren. Glaube ich schon, dass du versuchen musst, die Spannung jetzt nach wie vor hochzuhalten und nach wie vor eigentlich alles drin ist. Weil keine Mannschaft, glaube ich, für mich den Eindruck macht, die letzten 7 Spieltage durchweg zu marschieren Richtung Europacup. Also dafür ist viel zu viel Unbeständigkeit bei allen Mannschaften, die auch noch vor den Wolfsburgern in der Tabelle liegen, vorhanden, meines Erachtens.
Ja, sind ja, glaube ich, auch nur 4 Punkte, glaube ich, auf dem internationalen Platz derzeit, ne, für die
Ja.
Wolfsburger. Ja. So, mit dem internationalen Geschäft, Sören, hatte der SV Werder Bremen noch vor der Winterpause was zu tun und war da in Sichtweite. Und jetzt hat man sich wieder ein bisschen gefangen, aus den letzten 3 Spielen 2 Siege geholt und jetzt am Wochenende in Kiel auch ziemlich souverän am Ende mit 13:0 gewonnen.
Ja, sehr souverän. Und das, glaube ich, lag vor allen Dingen an der nicht vorhandenen Gegenwehr der Kieler, die gerade in der Anfangsphase ja überhaupt nicht auf dem Platz waren. Dann verdient auch in Rückstand gegangen sind mit 1:0. Dann hat er, ich glaube, nach 35 Minuten schon dreimal gewechselt, die Kieler. Und ich glaube, man hat gesehen, dass der Druck, dieses Spiel dann auch ja, in irgendeiner Art und Weise auch gewinnen zu müssen, schon fast zu groß war für die Mannschaft. Und in der zweiten Halbzeit kam wenig Offensivbemühungen. Das haben die Bremer wirklich dann auch sehr abgezockt runtergespielt. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Sieg für die Bremer war, weil es ja schon im Umfeld auch noch mal ein bisschen Unruhe gab. Aber gerade nach dem Sieg in Leverkusen und jetzt gegen Kiel ist wieder Ruhe eingekehrt und sehr überzeugend. Aber wie gesagt, das lag vor allen Dingen an dem wirklich schwachen Auftritt der Kieler.
Ja, das 1-0 resultiert ja durch eine mehr als dumme Abwehraktion mit einer Grätsche schön dann im Außenbereich dann reingegangen. Macht, glaube ich, ein cleverer Verteidiger anders. Ein Traumfreischuss, Fabi, Marvin Ducksch. Also kann man den Torwart da ein bisschen noch mit reinnehmen oder?
Ich glaube, das schenken wir ihm jetzt einfach mal, oder?
Ja, schenke ich mir. Und das zweite Tor, auch ein Traumtor von Agu, auch direkt in den Knick rein. Ja, auch nicht angegriffen worden, kann sich den Ball da noch schön zurechtlegen. Also, Sören hat es angesprochen, bei dem Spiel die Kieler die Erstligatauglichkeit wieder ja, vermissen lassen. Vermissen lassen, die Erstligatauglichkeit hat beim Spiel der TSG Hoffenheim gegen den FCA auch der Schiedsrichter. Wir haben es zu Beginn der Folge schon angesprochen. Punkteteilung. 1:1 am Ende und für den FCA sind es auf jeden Fall zwei verlorene Punkte, kann man glaube ich festhalten. Oder gerechte
Ja,
Punkteteilung.
absolut. Dann ist ja normalerweise der FCA Fabis Verein so ein bisschen. Dann fange ich kurz an. Ja, ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war die TSG, fand ich schon die ja etwas aktivere Mannschaft. Aber in der zweiten Halbzeit ja dann natürlich früher Rückstand nach Wiederanpfiff geraten. Was, ich weiß nicht, bei der TSG irgendwie passt da nach wie vor einiges nicht zusammen, gerade was so das Offensivspiel betrifft, viele Ungenauigkeiten, irgendwie wirkt das ganze System von Christian Ilzer noch nicht so ausgereift. Klar, dann kriegst du dieses Geschenk durch das vermeintliche Handspiel von Gouffelot und ja, dann steht es am Ende 1:1. Die TSG darf sich da nicht beschweren, glaube ich, diesen Punkt quasi noch geschenkt bekommen zu haben, aber alles in allem ist gerade für die TSG oder die Ansprüche viel zu wenig. Und wenn ich dann heute im Kicker lese, dass die TSG in 5 Jahren Meister werden will, also das Interview kommt, glaube ich, dann auch zur völlig falschen Zeit. Das hätte man sicherlich auch anders mal formulieren können, aber das zeigt einfach, dass es im Moment ja sportlich und auch drumherum bei der TSG einfach überhaupt nicht rund läuft.
Ja, einzig Positives, glaube ich, bei dem Spiel, die Augsburg jetzt, Fabi, auch schon 11 Spiele am Stück ungeschlagen. Und auch weiterhin eine von den Mannschaften, die ja im Kampf um die Europapokalplätze auf jeden Fall voll im Rennen sind. Ob es am Ende
Na,
reicht, mal abwarten.
absolut. Also, wie gesagt, 2 Punkte mehr und du bist sogar tatsächlich in Schlagdistanz, im Zweifel sogar noch zur Champions League. Den Eindruck, den du gerade machst, ich würde auch sogar so weit gehen, dass du ein geschenktes Heimspiel jetzt am Freitag hast. Ja, ist ja wirklich so. Du hast die Bayern vor einem Champions League-Spiel zu Hause an dem Freitagabend. Da würde ich fast schon alles Geld der Welt auf einen Sieg Augsburg setzen. Ja, und dann kannst du dir mal ganz entspannt angucken, was übers Wochenende hin passiert. Und ich finde schon, dass die Augsburger ja, sich ziemlich gemausert haben. So ganz klangheimlich irgendwann, nachdem man lange nicht wusste, für welchen Fußball man in Augsburg eigentlich steht, man irgendwann dann angefangen hat. Ja. Grundsolide zu verteidigen. Ich glaube, mit die beste Abwehr in ganz Europa.
Ja.
Und mittlerweile schaffst du auch vorne in den richtigen Momenten effizient zu sein und hast beste Aussichten, meines Erachtens, dich im Zweifel, wenn es gut läuft, international für den Europacup zu qualifizieren.
Stell dir vor, die Champions-League-Hymne in Augsburg. Unglaublich. Ich habe mal parallel gerade geguckt, Fabi. Also wenn wir mal an unsere Portokasse hier vom Podcast gehen, jeder ein Zehner, ist nur eine 7,57er-Quote, also 7,50 €. Also am Ende bei 30 Euro Einsatz 225 Euro. Können wir ja die Woche mal überlegen, ob wir da was reinschmeißen.
Absolut.
So, du hast die Champions League angesprochen und eine Mannschaft kann sich nach diesem Spieltag jetzt auch berechtigte Hoffnung um einen Platz in der Champions League machen, und zwar Borussia Mönchengladbach, Fabi. Profitiert von den Niederlagen einiger Mannschaften vor ihnen und gewinnt
Ja, aber
selber.
du,
Ja.
genau, du musst auch selber gewinnen.
Wir haben es
Tatsächlich.
letzte Woche gefordert. Muss auch mal einen Großen schlagen. Ob RB derzeit zu einem großen Verein gehört, weiß ich nicht. Aber Mönchengladbach gewinnt gegen RB erschreckend schwache Leipziger, wo wir dann gleich auch noch die Folgen besprechen werden, mit 1:0. Was machen
Ja,
wir mit dem Spiel?
man muss immer aufpassen, weil man könnte jetzt auch einfach sagen, dass die Leipziger zum richtigen Zeitpunkt nach Gladbach gekommen
Ja.
sind. Das kommt natürlich auch alles dazu, dass du meines Erachtens halt einen Gegner erwischt hast, wo du wirklich nicht viel machen musstest, um auch in einer gewissen Hinsicht das Spiel zu dominieren, beziehungsweise in den Händen zu halten. Es kam wenig von den Leipzigern. Trotzdem war für die Gladbacher meines Erachtens, ja, wie soll ich das sagen? Es war mir nicht gut genug. Du hast trotzdem zu wenig Spielanteile für ein Heimspiel gehabt. Ich finde auch eine Passquote von nur 70% zu Hause, auch wenn es gegen Leipzig ist, die keinen guten Tag erwischt haben, einfach viel zu wenig. Am Ende kann man mir jetzt sagen, halt die Klappe. Das Spiel ging 1:0 aus, 3 Punkte. Und das ist vielleicht das Allerbeste, was ich von den Gladbachern eigentlich auch mitteilen kann. Also ich fand jetzt nicht, dass es ein Spiel war, wo die Gladbacher mich spielerisch vom Hocker gerissen haben.
Nee, nee, da gehe ich mit dir. Aber soweit defensiv ziemlich sicher gestanden, Sören. Ne? Und dann auch noch ohne ihren eigentlich besten Mann vorne im Sturm. Ne? Ich denke, haben die Gladbacher eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann, ne? Momentan Player dann auch, setzt seinen Lauf fort nach dem Hattrick letzte Woche dann gegen in Bremen. Stand jetzt auch an der richtigen Stelle. Und
ich glaube, das kommt dann irgendwann auch mal dazu, dass man eben das Spielglück auch auf seiner Seite
genau.
hat.
Ja. Und die Leipziger jetzt schon im 7. Auswärtsspiel kein Sieg. Ja, alles nicht so optimal. Offensive erstaunlich erschreckend. Und ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Wir sind davon ausgegangen, dass Marco Rose die Saison irgendwie zu Ende spielt und dass man sich dann trennt. Eventuell noch den Pokal gewinnt. Und so, und dann kam am Sonntag alles anders.
Ja, dann kam die überraschende Nachricht, dass Marco Rose freigestellt wurde und ja, Scholt Löw, der ehemalige oder ja auch langjährige Assistent von Thomas Tuchel, jetzt die Leipziger bis Saisonende übernimmt. Spannende Personalie, das würde ich schon sagen. Klar, Löw kommt ja auch so ein bisschen aus diesem Kosmos da. Und ich glaube, dass es vielleicht, wenn man ehrlich ist, jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, weil du hast das Spiel im Halbfinale des DFB-Pokals. Ich glaube schon, dass das Ziel sein muss, auch ins Finale zu kommen. Und du hast nach wie vor auch die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen, das, was ja auch ein ausgewiesenes Ziel ist. Du hast 3 Punkte Rückstand auf Mainz. Und ich glaube schon, wenn du das Gefühl hast, dass du was verändern musst, um die Ziele zu erreichen, da musst du was machen. Und jetzt haben die Verantwortlichen sich dazu entschieden. Und jetzt, glaube ich, liegt es auch an der Mannschaft, zu zeigen, dass sie das Format haben, die Champions League zu erreichen. Abgerechnet wird dann eben nach 34 Spieltagen, aber im Moment, gerade was auch das Spielerische betrifft, ist Leipzig nicht auf dem Niveau wie andere Teams in der Bundesliga.
Die Aktion jetzt Marco Rose vor die Tür zu setzen, Fabi, zeigt, glaube ich, auch bei den Leipzigern jetzt, dass die Nerven so ein bisschen jetzt auch blank liegen, oder?
Weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es war schon dann ab einem bestimmten Punkt irgendwo
nicht mehr
alternativlos.
Tragbar. Ja.
Ich glaube, die Frage ist halt nur der Zeitpunkt, weil tust du Löw damit jetzt einen Gefallen, den am Mittwoch gegen Stuttgart auf die Bank zu setzen. Wenn das schief geht, dann hast du schon mal den mega bescheidenen, wie sagt man da, den Euphorie-Kick eigentlich schon wieder raus. Dann musst du aufpassen, dass es überhaupt noch in der Art und Weise funktioniert, wie man sich das vorstellt. Deswegen glaube ich, ich kann es absolut nachvollziehen, die Reißleine zu ziehen, hätte aber wahrscheinlich noch das Pokal-Halbfinale abgewartet oder eben schon vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause die Reißleine gezogen.
Ja,
sorry.
Ja. Lag wahrscheinlich auch wirklich mit am ziemlich, wie sagt man, am Auftritt allgemein am Samstag, ne, von der Körpersprache her war ja durchweg durch die ganze Mannschaft nichts Tolles. Und dass da in Leipzig auf jeden Fall ein großer, großer Kaderumbruch im Sommer bevorstehen wird, das wird mit Sicherheit auch sehr spannend werden und vor allem die Trainerpersonalie. Vielleicht sieht man ja Roger Schmidt dann nächstes Jahr dann in Leipzig rumlaufen. Also mal gucken, welche Namen
da. Ich frage mich auch, was Marco Rose macht. Du warst jetzt Gladbach, Dortmund, Leipzig. Aber es gibt dann nebenbei so viele Vereine, die dir attraktiv genug sind in der Bundesliga, würde ich fast behaupten, oder? Was meint ihr?
Eventuell, ich denke so Richtung Stuttgart, je nachdem, wie es da mit Sebastian Hoeneß nach seinem, ja, nach seinem
Ja gut,
Vertrag
aber
dann
da wird es noch
aussieht,
ein paar Jahre
wird noch ein bisschen
dauern.
dauert. Aber ich denke, Marco Rose hat das bewiesen jetzt die letzten Jahre. Also ist ja meiner Meinung nach auch ein richtig guter, sympathischer
Ja,
Trainer
aber
auch.
da halte ich zum Beispiel dagegen, weil ich finde, ja, er hat damals, glaube ich, die
In
Gladbacher in die
Gladbach, ja.
Champions League gebracht. Spricht für mich aber dann nicht für den allerbesten Charakter, wenn du nach einem Jahr dann schon mit den Dortmundern letztendlich in Verhandlung bist. Dortmund hat meines Erachtens gar nicht geklappt für Marco Rose. Und ja, dann bist du bei Leipzig und meines Erachtens hat Leipzig sich eigentlich in den letzten beiden Jahren jetzt nicht unbedingt zu der Mannschaft entwickelt, die man eigentlich hätte gerne sein wollen. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, bist du seit 2 Jahren weiter weg von der Spitze, als du noch zuvor warst, meines Erachtens. Aber ist immer Geschmackssache.
Ja, man hat
Ja, aber
ja, ja. So.
ja, ich glaube aber auch, dass wenn man wirklich ehrlich ist, und mit diesem Konzept, mit diesem Plan, was Leipzig hat, eben auch viele junge Spieler irgendwie zu holen von den Partnerclubs, hochtalentierte Spieler, ich glaube, das ist ein Plan, mit dem du auch in den nächsten Jahren nie deutscher Meister werden wirst. Weil schau dir die Mannschaften an, die Meister geworden sind, das jetzt gerade zuletzt Bayer Leverkusen, welche Spieler waren entscheidend? Es war sicherlich auch erfahrene Spieler entscheidend oder die Mischung macht's. Und wenn du nur diese vermeintlichen Top-Talente holst, und dann, ja klar hast du Routiniers dabei, aber die sind jetzt auch nicht allererste Güteklasse. Also ich glaube, dass Leipzig vielleicht grundsätzlich auch darüber nachdenken muss, vielleicht den Weg ein bisschen ja, zu verlassen, nur auf diese Nachwuchskräfte zu setzen, weil damit wirst du in den nächsten Jahren definitiv nie deutscher Meister werden.
Ja,
Nie deutscher Meister.
sehe ich jetzt ein bisschen, also die letzten Jahre, also ich fand die Achse, die letzten Jahre, wenn wir mal überlegen, 2, 3 Jahre zurück, da haben wir einige Leipzig-Spieler ja wirklich. Sind wir nicht drum rumgekommen, die in die Elf der Saison zu stecken. Ne? Also ich
One, ja,
war.
aber das sind ja meistens One-Hit-Wonder. Wenn du an Sabitzer denkst,
Nein, ich denke jetzt
ja.
an Orban, Gulaschi hat über Jahre hinten den Kasten immer gut. Ne?
Ja, jetzt holst du aber ein paar Namen raus.
Nein, aber wenn man es dann wirklich mal geschafft hätte, jetzt einen Nkunku noch mal ein Jahr zu halten oder einen Upamecano noch mal ein
Ja,
Jahr
aber
zu
hältst
halten.
du
Ne?
ja nicht.
Ja.
Du hältst diese Spieler nicht, weil du ja auch diese Sport, du kommst ja nie mehr, du hast eine Saison, wo du vielleicht top performst, aber dann wissen die Spieler ja auch, okay, danach wird nicht mehr viel kommen, weil der Verein eben nicht nochmal einen Top-Spieler dazu holt, der dir garantiert, um die Meisterschaft zu spielen, sondern weil es wieder darum geht, Top-Talent dazu zu holen. Also ich glaube, mit diesem Plan kannst du deine vermeintlichen Leistungsträger auch nur 1, 2 Jahre halten. Weil dann gehen sie natürlich zu den großen Vereinen, wo sie auch Titel gewinnen können. Und ein Titel ist für mich DFB-Pokal, okay, ist was Besonderes auf jeden Fall. So, aber für die meisten Spieler geht es um Meisterschaften, geht es um Champions League. Und in Leipzig wirst du in den nächsten Jahren solche Titel nicht gewinnen können.
Gut,
Ist
wenn
halt auch
das.
eine DNA, glaube ich, die dir, ich meine, die Spieler sind ja auch nicht doof. Also, du weißt schon auch, zu welchem
Ja.
Verein du da wechselst. Es ist jetzt keine gelbe Wand, vor der du spielen kannst. Es ist kein, ja, nimm dir irgendwelche Vereine. Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht die Top-Adresse, sondern ich glaube, es wird schon auch von den Spielern als Sprungbrett gesehen. Wenn du einfach verdammt viel Glück hast, wirst du vielleicht mal Pokalsieger. Kann auch ein ganz fancy Jahr sein und du holst vielleicht mal eine Meisterschaft, was ich jetzt nicht glaube. Aber ich glaube, bewusst geht jeder nach Leipzig, um sich da einfach auf den nächsten großen Schritt vorzubereiten. Und nicht mehr und nicht weniger. Nur will das in Leipzig, glaube ich, keiner hören, um es mal so auszudrücken. Glaube ich zumindest.
Okay, dann mache ich jetzt den Abschluss bei dem Thema. Da
Bitte,
können mich
ja.
jetzt auch viele hassen und ihr das auch anders sehen. Also wenn ich die
Tun
Wahl
wir
hätte.
niemals. Wir lieben dich,
Naja, ich
Tobi.
weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist nämlich jetzt eine gewagte Sache, die ich jetzt hier rausposaune. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Leipzig und Dortmund. Ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde im Ruhrgebiet. Also
Oh.
jetzt nicht jetzt, was Fanbase und sowas angeht, oder
Also mir tut es
Stadien.
jetzt nicht weh,
Oder
Tobi, sprich aus.
Stadion. Ne? Also ich würde da schon eher gern Leipzig tendieren als Spieler.
Als Jugendspieler.
Ja, als Jugendspieler, als junger Mitte-20-Jähriger mit Sicherheit.
Auf jeden Fall, ja.
Und ob Dortmund dann mittlerweile der nächste Schritt aus Leipzig raus wäre, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber um das Thema direkt
Aber jetzt
abzuschließen.
machen wir es ja aber richtig schlecht, die Dortmunder. Also ja, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, Die sportliche Perspektive im Moment ist sicherer in Leipzig als in Dortmund und ja, da, okay, gehe ich mit, absolut, Tobi.
So, jetzt habe ich mich nicht
Unterschreibe ich.
mehr alleine Staatsfeind Nummer 1. So, wenn die Leipziger schon nicht Meister werden können sollen, weil sie viele junge Spieler immer früh weiterverkaufen, was machen wir mit der Frankfurter Eintracht?
In einer optimalen Saison und in einer konstanten Saison kann Eintracht Frankfurt auch Meister werden, das auf jeden Fall.
Nach.
Weil sie zum Beispiel einen erfahrenen Weltmeister wie Mario Götze im Kader haben. Nein, natürlich seriös beantwortet, glaube ich, ist die Eintracht auch relativ weit weg von der Meisterschaft, aber sie ist nicht so weit weg von der Champions League, von der Qualifikation zur Champions League und das finde ich schon absolut verdient. Auch gegen Stuttgart finde ich die bessere Mannschaft gewesen, mehr Chancen gehabt, profitiert dann natürlich auch von der roten Karte, halbe Stunde vor Schluss, die Stuttgart kassiert hat. Danach konnte die Eintracht natürlich noch mehr Tempo ausspielen und ist dann, finde ich, schon verdient auch 1-0 in Führung gegangen. Gegen eine Mannschaft, das gehört, glaube ich, auch zu weit dazu, der VfB ist im Moment auch ein bisschen davon entfernt, an die Top-Leistung ja, der jüngsten Vergangenheit anzuknüpfen. Von daher waren es wichtige 3 Punkte, wenn man die Chance nimmt, aber auch sehr verdiente 3 Punkte.
Und die rote Karte, die war so dumm. Also mit einem Befreiungsschlag, ein langer Ball hinten raus und du stehst als Verteidiger alleine gegen den einzigen Stürmer. Also da kriegt jeder Trainer in der Kreisliga schon, ja, sträuben sich schon die Nackenhaare. Also katastrophaler Stellungsfehler, würde ich auch sagen, der Stuttgarter Hintermannschaft. Ja gut, aber Sören hat es angesprochen. Letztendlich, Fabi, auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Frankfurter. Chancen plus auf jeden Fall auch auf Frankfurter Seite gewesen. Hätten ja zwischenzeitlich das 2-0 dann auch nachlegen können. Und mit 10 Mann hat der VfB es dann nochmal versucht, aber ja, hat dann auch nicht mehr gereicht. Und jetzt gehen die Blicke auf jeden Fall am Mittwoch zum Heimspiel gegen RB Leipzig dann, ne? Wo sie jetzt alle heiß drauf sind und unbedingt ins Pokalfinale einziehen wollen.
Das ist für mich auch ehrlicherweise die einzige Möglichkeit, die Saison auch entsprechend zu retten. Weil ich finde, mit Platz 11 kann und darf man auch nicht zufrieden sein in Stuttgart. Dieses rosa-rote Brille ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch Vizemeister. Wollte ich nur noch mal sagen. Ne? Glaube, da ist schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn du jetzt an der Europa League beziehungsweise auch Champions League vor allem vorbeischrammst und dich dafür nicht qualifizierst, dann bist du ziemlich schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und dann wird es auch für den VfB schwer, den einen oder anderen zu halten beziehungsweise zu einem Wechsel nach Stuttgart auch zu überzeugen. Also das sieht man mir zu oft zu viel nach dem VfB.
Ja, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Ja, und bei den Frankfurtern können wir, glaube ich, festhalten, dass die von allen Mannschaften, die um die Champions League spielen, so vermeintlich mit das einfachste Restprogramm haben und eigentlich auch alles selbst in der Hand haben. Haben jetzt müssen noch nach Mainz und Freiburg, haben allerdings auch noch Heidenheim und Pauli zu Hause. Also da wird, glaube ich, nicht mehr viel schief gehen, dass die Frankfurter da als Dritter einlaufen am Ende der
Halte ich
Saison.
dagegen, Tobi?
Ja, okay.
Ja, und ich kann dir auch sagen, also ja, ich kann den Denkansatz absolut nachvollziehen. Allerdings spielt die Frankfurt, die Eintracht auch noch international. Und meines Erachtens haben die Frankfurter zwar einen guten Kader, aber nicht in der Breite, dass du die internationalen Spiele gleichzeitig mit der Bundesliga, das musst du können. Das musst du kompensieren können. Und im Moment ist die Eintracht zu sehr abhängig von den ersten 11, 12, maximal 13 Leuten, die zur Verfügung stehen. Und es wird schwierig in der jetzigen Phase, das Tempo und eben auch die Körner so hoch zu halten, dass du wirklich auch Europa League Viertelfinale, dazwischen Bundesliga, da schleicht sich oft der Schlendrian ein. Das meine ich damit.
Da schleicht sich der Schlendrian. Gut, dann versuche ich das noch mit einer Statistik zu widerlegen. Die Frankfurter jetzt 14 Siege in 27 Spielen, das sind über 50%, wenn ich gut in die Schule aufgepasst habe. Und das ist eine Bilanz, die zuletzt vor 45 Jahren so gut war.
Du hast
Vielleicht ist das ein gutes Omen.
5 Punkte Vorsprung bei 7 Spielen kann reichen.
Muss schon viel schief gehen, ne?
Ja.
So. Und dann sind wir bei einer Mannschaft, die auch noch ja, die Champions League vielleicht noch im Blick haben könnte, aber wahrscheinlich wird es nicht reichen. Sondern der SC Freiburg verliert nämlich zu Hause gegen Union Berlin.
Ja, in einem, finde ich, sehr, sehr merkwürdigen Spiel. Anfangsphase, ich glaube, bis zu der halben Stunde, wo es dann hin und her ging, eine recht ereignisarme Partie. Dann geht Freiburg 1-0 in Führung, um dann quasi im direkten Gegenzug das 1-1 zu bekommen. Zweite Halbzeit dann direkt im Tor von Union gestartet und dann hat ja Union Berlin im Prinzip sich fast nur hinten reingestellt, ist sehr gut wegverteidigt. Freiburg konnte sich dann keine Chance mehr spielen. Ja, ich glaube, dass Freiburg sich in dem Spiel vielleicht auch vorwerfen lassen muss, dass sie ja die Chance, die sie eben hatten, in der Tabelle dann auch ein bisschen zu springen oder sich eine noch bessere Ausgangsposition zu erspielen, nicht genutzt haben. Und Union macht es jetzt wie in den letzten Wochen eigentlich ganz gut, wenn sie treffen oder in Führung sind, dass sie es sehr gut verteidigen, haben da jetzt auch ein bisschen Puffer bekommen zu der Abstiegszone. Und von daher glaube ich auch, dass Union Berlin auch ein Team ist, was an diesem Wochenende sehr zufrieden auf die Tabelle schaut.
Ja, in den letzten 3 Spiele 7 Punkte geholt und das gegen Mannschaften wie Frankfurt, Bayern und Freiburg, ne? Also die 7 Punkte. Jetzt hast du 8 Punkte Vorsprung auf Rang 16. Steffen Baumgart hat da, glaube ich, jetzt ja, ein bisschen Ruhe reingebracht und jetzt auch und kann jetzt weiter in Ruhe arbeiten. Und vielleicht, Sören, ziehen die Unioner ja ihren Vorschuss bezüglich ne, des Spiels gegen Bochum ja doch noch zurück, wenn sie jetzt merken,
Das
8 Punkte
ist,
Vorsprung.
glaube ich, undenkbar. Die ziehen es durch, bis es nicht mehr geht, ja.
Okay. Fabi, bei dir noch was zu den beiden? Nö. Und dann hatten wir noch das Spiel der Spiele am Sonntag zum Abschluss des Spieltages. Die Mainzer waren zu Gast im Signal Iduna Park. Und für mich war es schon überraschend deutlich, wie die Dortmunder das Spiel angegangen haben und auch gewonnen haben mit 3 zu 1. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Ich habe mit einem engeren Spiel gerechnet.
Ja, absolut. Das konnte man vielleicht auch wirklich nicht erwarten aufgrund der zurückliegenden Leistung. Aber man hat wirklich gesehen, dass das Mainz vielleicht dann auch in solchen Spielen, wenn der BVB seine Top-Leistung abruft, noch ja, ein gutes Stück weg ist von den vermeintlichen Top-Mannschaften. Sie waren, also gerade die Mainzer waren schon bemüht. So, aber am Ende hat sich die Qualität ausgespielt und das muss man sagen, der BVB hat eben auch durch die Eckstöße seine Qualitäten ausgespielt. Sehr überzeugendes, glaube ich, 3 zu 1. Vor allen Dingen haben sie defensiv, standen sie sehr gut und das hat Niko Kovac ja auch nach dem Spiel gesagt, dass das jetzt auch so die Richtung sein wird, dass man darauf aus ist, vor allen Dingen erstmal ja, die Chancen der Gegner zu minimieren. Und wenn sich das so widerspiegelt wie gegen Mainz, dann kann der BVB vielleicht noch eine kleine Aufholjagd starten, wobei das natürlich noch relativ weit weg ist.
Ja, Fabi, der Schlotter-Beckham nannten sie ihn.
Ja, schlimm genug, tatsächlich, meine Güte.
Wir haben ein Problem auf, oder die Bayern haben ein Problem auf der
Ach
Linksverteidigerposition.
nee.
Fabi, wäre das nicht jemand?
Ich glaube nicht, tatsächlich. War aber ein gutes Spiel und tatsächlich spiegelt sich oder würde ich jetzt tatsächlich ein paar Aussagen, die wir schon die Wochen zuvor getätigt haben, einfach mal ein bisschen ausgraben, dass sich der Mainzer Höhenflug jetzt dann schon auch zeigen wird mit den Spielen gegen Dortmund. Die Mainzer haben tatsächlich auch noch die Top 3, auch noch an den letzten Spieltagen. Du spielst in München zu Hause, glaube ich, gegen Leverkusen und Frankfurt tatsächlich und wiederum und das ist jetzt, wo ich wirklich extrem gespannt bin und da lässt sich für mich dann wirklich auch der Charakter der Mannschaft zeigen. Dortmund die nächsten 3 Spiele in Freiburg, in Barcelona,
München.
bei Bayern München und dann ein Heimspiel gegen Barcelona. Also du spielst jetzt wirklich dreimal auswärts, dreimal unangenehm und ich bin gespannt, was wir nach diesen im Grunde genommen sind es eigentlich nur 10 Tage, weil du spielst Samstag, Mittwoch, Samstag über den BVB sagen können. Und nur daran werde ich wirklich die Mannschaft messen, nicht an dem 3 zu 1 gegen Mainz.
Sören hat die Serie angesprochen, die mal gestartet werden müsste. Ja, wird schwierig bei den nächsten Gegnern. Ne? Ich meine, was haben wir jetzt noch? Wie viele Punkte Rückstand? 7 Punkte auf Platz 4. Alles ist noch möglich, alles kann, nichts muss. Ne? Gut, dann sind wir damit durch mit der ersten Liga und dann haben wir die zweite Liga noch. Sören oder Fabi, wer möchte anfangen? Der Blick zurück aufs
Ja,
Wochenende.
ich kann gerne anfangen. Ein paar Spiele, die ich mir rausgeguckt habe. Klar, das 0-0 vom HSV haben die Tabellenspitze jetzt an Köln verloren, die ja auch in Art und Weise, glaube ich, ganz in Ordnung gegen Paderborn gewonnen haben, ein Spiel gedreht haben, auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wieder Tabellenführer geworden sind. Und an dem Sonntag, die Konkurrenz hat geschwächelt, die vermeintliche Aufstiegskonkurrenz, aber den Patzer konnte Nürnberg nicht ausnutzen, verlieren dann auch noch gegen den Tabellenletzten Regensburg mit 2-1. Also die hätten auch einen kleinen Sprung machen können eigentlich. Aber so nach und nach, glaube ich, kristallisiert sich das schon raus. Also gerade die Mannschaften, die jetzt ab Platz 7 bis 9, die nur noch 41 Punkte haben, glaube ich, die werden schwer haben, dann an Mannschaften wie Kaiserslautern mit 46 nochmal ranzukommen. Also da brauche ich schon einen Lauf, um überhaupt nochmal ein bisschen daran zu rutschen.
War ja der Top-Spiel-Spieltag. Aus den Top 9 waren 8 direkte Duelle. Ein Duell, Samstagabend, Top-Spiel, Fabi. Da verabschiedet sich die Fortuna, glaube ich, jetzt zumindest vorerst für die nächsten 2, 3 Wochen von den Aufstiegsrängen.
Ja, das haben wir ja schon so oft gesagt, und ich weiß gar nicht, wie viele Duodai-Spiele man in der zweiten Liga verlieren kann, um dann irgendwann mal wirklich nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun zu haben. Ja, klar, für Kaiserslautern war es natürlich Big Points, glaube aber auch extrem ersatzgeschwächte Düsseldorfer. Das darf man auch nicht vergessen. Glaube ich, 11 Ausfälle, oder?
Ja.
Also muss man schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Zwar schade für die Fortuna, weil mit einem Sieg wäre es wieder oben dran gewesen. Ja, es ist so eng, und was ich mich wirklich nur frage, ist es egal, ob wir jetzt die Kölner, den HSV, Kaiserslautern, egal, alle Mannschaften mit reinnehmen. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen die Sorge, dass es zwei Mannschaften gibt, die aufsteigen werden, die vom Niveau her so weit unterlegen sind, dass sie in der ersten Liga auch Schwierigkeiten haben werden, über dem Strich bleiben zu können. Das ist, glaube ich, meine größte Befürchtung.
Aber so wie es momentan Köln, HSV und Lautern auf 3, kann man jetzt
Vom
auch
Namen, Tobi, ja,
vom
vom
Namen
Namen
her, ne?
gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wenn du dir mal eine Halbzeit, und ich meine, du bist ja auch oft bei der Fortuna an, tust, so muss man das ja teilweise auch sagen, auch den Kölner Fußball. Es ist
Ja.
schwierig.
Ja gut, aber das haben wir ja die letzten 6, 7, 8 Jahre. Das fing mal an mit Steffen Baumgart und Paderborn, mit Greuther Fürth. Ich meine, eine, zwei Mannschaften hast du die letzten Jahre ja grundsätzlich, ne? Dass da dieses Gefälle dann so groß ist. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. So, Pokal die Woche, Sören. Bielefeld
Ja,
empfängt Leverkusen.
4-1 Sieg für Bayer Leverkusen.
So, und jetzt Fabi. Der VfB zu Hause gegen RB. Du hast es dir gewünscht, der VfB soll ins Finale kommen. Schafft das
Ja,
auch?
4-3 nach Elfmeterschießen.
Okay. Sören, du für RB oder denkst auch, der VfB packt das?
Nein, ich bin auch für das Wunschfinale, deshalb glaube ich an 2-1 Heimsieg für den VfB.
Gut, sehr schön, perfekt. Und dann haben wir noch die Gewinner des Spieltages. Wen habt ihr euch da rausgesucht?
Für mich ganz klar, ich habe schon gesagt, ist auf jeden Fall Einheim.
Okay. Für mich ist es aus Spanien der FC Barcelona, der innerhalb von 48 Stunden zwei Spiele ziemlich souverän gewonnen hat, trotz bescheidener Ansetzung der Liga.
Oh, und ich nehme Mario Götze, weil ich den einfach mag, den Kerl, und er gerade so ein bisschen auch in den Medien unfassbar viel Anerkennung bekommt, hat viel einstecken müssen mit seinen 32 Jahren, und ich habe sogar irgendwann am Wochenende gab es wieder den Messi-Vergleich. Da muss ich einfach nur schmunzeln, weil ich mich einfach für ihn freue und Bombenspiel hingelegt.
Das sind doch schöne abschließende Worte der heutigen Folge. Perfekt. Gut, hat wieder Spaß gemacht mit euch Jungs. Dann freuen wir uns auf eine schöne Pokalwoche und nicht vergessen die DEL Playoffs. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder.
Alles klar, hat Spaß gemacht. Ciao, Jungs.
Tschüss.